Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie vorhin schon gesagt, heute geht es um die Gemeinde in Laodicea. Und ich lese uns den Textabschnitt oder den Predigttext so stückweise vor und gehen direkt durch, weil wir nicht ganz so viel Zeit haben. 20 Minuten, das ist nicht so viel. Genau. Also ich fange an mit Offenbarung 3 und lese ab Vers 14. Da heißt es hier: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Also hier, wie auch bei den anderen Sendschreiben, stellt Jesus sich erst einmal jeder Gemeinde vor. Und Jesus stellt sich hier vor als der treue und wahrhaftige Zeuge, das heißt derjenige, der Gott in seiner ganzen Fülle repräsentiert. Und so wie Jesus Christus Gott repräsentiert, so sollen wir als Zeugen Jesu Jesus Christus in dieser Welt repräsentieren. Ganz am Anfang der Offenbarung heißt es ja, da werden diese Gemeinden als Leuchter beschrieben. Und diese Leuchter sollen ja sozusagen in der Finsternis leuchten, sie sollen sozusagen die Gegenwart Gottes repräsentieren. Das heißt, wir Gemeinden sollen die Gegenwart Gottes in dieser Welt repräsentieren. Und das tun wir, indem wir als treue und wahrhaftige Zeugen von Jesus Christus auftreten. Und das große Problem ist aber ganz oft, und das haben wir in den Sendschreiben auch schon gesehen in den letzten Wochen, dass oft in den Gemeinden das nicht passiert. Durch Irrlehre, durch Angst oder andere Dinge, die sich da einschleichen in Gemeinde, dass Gemeinde dann eben oft Jesus nicht mehr repräsentiert. Und genauso ist das hier auch in Laodicea passiert. Diese Gemeinde repräsentiert Jesus Christus in der Welt nicht mehr in Treue und Wahrhaftigkeit. Und darum spricht Jesus diese Gemeinde an. Und er stellt sich vor und sagt, dass er der Ursprung von allem ist, was Gott geschaffen hat. Er ist der Ursprung aller Dinge. Warum sagt Jesus das hier? Weil es hier bei dieser Gemeinde darum geht, diese Gemeinde ist reich. Sie lebt im Reichtum, im materiellen Reichtum. Das große Problem ist, wenn wir in Reichtum leben, dass wir ganz oft den Geber aus den Augen verlieren, sondern uns mehr auf die Gaben konzentrieren. Und darum ruft sich Jesus wieder ins Bewusstsein und sagt, Leute, es geht nicht um die Gaben, es geht nicht um das Materielle, was wichtig ist, sondern es geht um den, der dahinter steht, der, der der Ursprung all dessen ist. Und das bin ich, das ist Jesus Christus. Er ruft sich also hier wieder neu ins Bewusstsein der Gemeinde und zeigt ihnen auf, was sie eigentlich verloren haben, was sie aus den Augen verloren haben. Und dann geht Jesus weiter und sagt hier in Vers 15, ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Jesus sagt, das Problem von dieser Gemeinde ist, dass sie weder heiß noch kalt ist, sondern sie ist lauwarm. Wenn ihr in ein Restaurant geht und auf die Speisekarte schaut und mal hinten bei den Getränken blättert, dann werdet ihr sehen, da gibt es zwei Rubriken. Es gibt Heißgetränke und es gibt Kaltgetränke. Und wenn ihr ein Heißgetränk bestellt, zum Beispiel einen Cappuccino, und ihr kriegt einen lauwarmen Cappuccino serviert, was macht ihr denn dann? Dann ja, ausspucken wahrscheinlich nicht, aber ihr gebt ihn zurück und lasst euch neuen geben, ja? Das Gleiche, wenn ihr einen Orangensaft bekommt oder eine Coca-Cola, ja, und wenn die lauwarm ist, das schmeckt einfach auch nicht. Das ist ein Kaltgetränk, das muss man kalt trinken. Das heißt, lauwarm, das passt nicht, das geht nicht. Und Jesus geht hier so weit und sagt, genau das ist das Problem mit der Gemeinde. Sie ist weder das eine noch das andere Extrem, sie ist zwischendrin, sie ist lauwarm, sie taucht irgendwie gar nicht mehr auf. Alles, was sie macht, ist belanglos. Und Jesus geht so weit, dass er sagt, ich werde dich aus meinem Mund ausspucken. Und dieses Wort, was Jesus hier verwendet, das ist ein ziemlich hartes Wort, das kommt nur einmal im Neuen Testament vor und das heißt so viel wie auswürgen oder erbrechen. Also das ist nicht so, ich kaue eine Weintraube und spuck mal die paar Kerne aus, die mir nicht schmecken, sondern das ist eher so nach dem Motto, ich beiße in einen Apfel und merke plötzlich, ich habe so eine faule Stelle erwischt. Und dann kommt in mir dieser Würgereiz hoch und ich spuck das einfach aus. Es ekelt mich an. Und es ist ein ganz krasses Wort, was Jesus hier gebraucht. Aber er macht uns hier deutlich, was hier eigentlich los ist in der Gemeinde. Es geht hier um keine Kleinigkeit, um keine Lappalie, sondern hier steht etwas auf dem Spiel. Jesus sagt, wenn du dich nicht änderst, werde ich dich ausspeien. Und was heißt das jetzt? Was bedeutet es, lauwarm zu sein als Christ? Weder heiß noch kalt. Und das erklärt uns Jesus in Vers 17. Da heißt es hier, du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt nichts. Ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Also Jesus zitiert hier quasi eine Selbstaussage der Gemeinde oder einiger Christen, die in dieser Gemeinde sind. Nun weiß ich nicht, ob die Christen das wirklich so gesagt haben, aber was hier deutlich wird bei dieser Aussage ist ja, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Das heißt, die Christen haben ihre Bedürftigkeit vor Christus vergessen. Wir sind reich, wir haben alles, wir brauchen nichts. Das heißt ja nichts anderes, als dass man das Bewusstsein für seine Bedürftigkeit von Christus völlig aus den Augen verloren hat. Und das Interessante ist ja auch, ist jetzt nicht so, dass die Gemeinde jetzt irgendwie, weiß nicht, dass da nichts passiert, sondern Jesus sagt ja auch, ich kenne dein Tun. Also die Gemeinde ist ja auch aktiv, es wird dann in der Gemeinde auch was gemacht. Es gab vielleicht eine boomende Jugendarbeit in der Gemeinde. Man hat vielleicht irgendwas, weiß ich, eine Arbeit, die Tafel gehabt oder war im Krankenhaus unterwegs, hat Kranke besucht oder so. Die Gemeinde war ja aktiv, sie hat etwas getan. Aber Jesus macht hier deutlich, alles, was du tust, dein ganzes Tun, ich kenne das, aber in all dem spiegelst du wieder, dass du nicht bedürftig bist von Christus, dass du nicht abhängig bist von ihm. Alles das, was du tust, dein ganzer Dienst an Menschen, alles das tust du aus einer Überheblichkeit heraus, aber nicht aus der Abhängigkeit zu Christus. Und darum haben die Taten dieser Gemeinde vor Jesus auch keinen Wert. Ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Worin spiegelt sich das wider? Ich glaube, jetzt kann man nicht sagen, das liegt daran, dass wir alle reich sind. Das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld du auf dem Konto du hast oder was für Klamotten du trägst oder so. Das hat damit nichts zu tun, sondern es geht um diese innere Bedürftigkeit von Christus. Sind wir uns dessen bewusst? Woran merke ich das? Und ich glaube, das merken wir zum Beispiel daran, an unseren Gebeten. Wie viel Zeit wir uns für Gebet nehmen oder auch wie wir beten. Ich finde es immer interessant, wenn ich so in mein Leben hineinschaue. Man lebt so durch den Alltag, man hat Stress durch die Arbeit, durch die Familie, alles, was da so ansteht. Und wenn man dann irgendwie mal zur Ruhe kommt, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dann hänge ich gerne mal vom Fernseher ab oder ich daddle auf dem Handy rum. Aber auf die Idee, Bibel zu lesen oder zu beten, das tue ich nicht, weil das ist ja anstrengend. Das erfordert nochmal Kraft. Aber sagt Jesus nicht interessanterweise, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Heißt das nicht, wenn ich gestresst bin, wenn ich müde bin, wenn ich ausgebrannt bin, dass ich dann eben nicht zum Fernseher laufe oder zum Handy greife, sondern dass ich dann gerade Jesus Christus suche, weil er derjenige ist, der mich erquickt, der mich wieder mit neuem Leben und Kraft erfüllt. Das ist nämlich nicht der Fernseher und nicht das Daddeln auf dem Handy, was meinen Tank wieder voll macht, sondern das ziehe ich aus der Gegenwart Jesu Christi. Aber genau das machen wir nicht. Sondern wir lassen uns so leicht ablenken von den Medien und von vielen anderen Dingen. Und anstatt uns neue Kraft bei Christus zu holen, versuchen wir irgendwo anders aufzutanken. Und das ist ein Irrweg, das funktioniert nicht. Wie beten wir? Jesus hat mal in Lukas 18 ein Gleichnis erzählt. Ich denke, die meisten von euch kennen das. Lukas 18, da spricht Jesus über ein Gleichnis zu den Pharisäern. Und er sagt hier, oder es heißt hier in der Bibel, Jesus wandte sich zu den Leuten, die voller Selbstvertrauen waren und meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für andere Menschen Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Er sagte, zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, wie all diese Räuber und Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Ganz ehrlich, ich weiß, keiner von euch würde so beten. Aber es geht auch nicht um die Wortwahl, die Jesus hier meint, sondern es geht um diese Einstellung, die dahinter steht. Wie bete ich eigentlich? Bin ich mir in meinen Gebeten, meiner Bedürftigkeit und meiner Abhängigkeit von Jesus Christus wirklich bewusst? Der Zolleinnehmer betet völlig anders. Die Bibel sagt, er blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, dieser Mann traut sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Was sagt das über diesen Menschen aus? Über sein Herz, über seinen Beweggrund, warum er eigentlich betet, mit welcher Einstellung er vor Gott tritt. Und Jesus sagt, dieser Mann ging gerechtfertigt an diesem Tag aus dem Tempel. Wie viel lesen wir in der Bibel? Setzen uns wirklich mit dem Wort Gottes auseinander, versuchen es zu verstehen, versuchen Jesus mehr zu verstehen. Oder glauben wir haben eigentlich schon verstanden, wie es im Christentum läuft und haben es nicht mehr nötig. Wir setzen uns vielleicht mal hin und lesen noch die Losung oder sowas und das reicht uns. Weil wir glauben, wir haben ja eh schon verstanden und sind schon so lange Christ und wissen alles, was in der Bibel steht. Ist uns diese Sehnsucht, diese Bedürftigkeit danach, Christus zu verstehen, in seinem Wort zu lesen, haben wir die noch oder ist uns die auch schon verloren gegangen? Wisst ihr, das große Problem ist ja, Jesus sagt zu der Gemeinde, du sagst, ich bin reich, wohlversorgt, mir fehlt nichts, aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Du weißt es nicht, du siehst es selber nicht. Und das ist ja das Fatale, dass wir selber oft blind sind für die eigene geistliche Situation. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus durch sein Wort und auch durch seinen Geist immer wieder in unser Leben hineinspricht. Weil Jesus die Gemeinde und unser Leben ganz oft anders sieht, als wir das vielleicht im Gefühl haben oder denken. Unsere Gefühle und unser Denken ist nicht entscheidend, sondern das, was Jesus denkt. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder zu ihm kommen. Durch das Gebet, durch das Lesen der Bibel. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe ich gemerkt, wie der Geist Gottes auch mich da erwischt hat, weil ich so in letzter Zeit mir wenig Zeit nehme zum Beten. Wir haben gerade einen Sohn, der ist fast jetzt 2 Jahre, ist unheimlich lebendig, hat viel Blödsinn im Kopf, das hat er alles von seiner Mutter. Und der kostet einfach wahnsinnig viel Energie, weil du kannst den keinen Moment aus den Augen lassen. Ja? Und irgendwie, man ist immer hinten dran und es ist schwer im Moment irgendwie Freiraum zu finden, den man vorher einfach hatte, um mal zu beten. Und ganz oft erwische ich mich dabei, wo ich sage, im Moment fällt es mir schwer, Zeit zum Beten zu finden, weil ich habe einen Sohn, auf den ich ständig aufpassen muss. Das ist aber eigentlich Quatsch. Ich brauche diese Zeit zum Gebet. Ich brauche diese Zeit, um Jesus zu suchen, um mich meiner Bedürftigkeit bewusst zu sein, mich nach ihm auszustrecken, mich von ihm füllen zu lassen. Und ganz oft kommen wir mit diesen Ausreden, wir haben viel zu tun oder gerade gibt es viel zu tun oder ich habe dieses Problem oder das Problem. Wir lassen uns so leicht ablenken und finden Ausreden dafür, warum wir keine Zeit haben, um Bibel zu lesen oder zu beten, uns diese Zeit zu nehmen, Jesus zu suchen, der uns einlädt und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sagt Jesus hier, du weißt gar nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. In der Bergpredigt sagt Jesus ganz am Anfang, selig sind, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und auch hier wieder, wir haben die Bedürftigkeit, das Bewusstsein für die Bedürftigkeit, diese Abhängigkeit von Jesus Christus, haben die Christen in Laodicea völlig verloren. Sie sehen das Materielle, den materiellen Reichtum, aber sie sehen nicht die geistliche Armut. Oder er sagt, du weißt nicht, dass du nackt bist. Ja, das erinnert uns an Genesis 3, wo Adam und Eva sündigen und plötzlich wird ihnen bewusst, sie sind nackt, ihre Schuld, ihre Scham. Das heißt, das spielt im Leben des Christen gar keine Rolle mehr. die Schuld und die Sünde, die sich im Laufe des Alltags einschleicht, für die sucht man keine Vergebung mehr. Man versucht, sündhafte Lebensstile zu rechtfertigen, weil es ja in der Gesellschaft auch alles normal geworden ist, dann kann es ja nicht so schlimm sein, dann kann man auch als Christ nicht immer alles verurteilen und dann wird wunderbar und fleißig alles mitgelebt, was die Gesellschaft auch falsch macht. Und dann lebt man auf einmal in Sünde und sucht die Vergebung Gottes nicht mehr und Jesus sagt, das Resultat ist, du bist nackt vor mir, du müsstest dich eigentlich schämen. Aber du hast gar kein Schamgefühl mehr, weil sich dein Verständnis von Sünde völlig gewandelt hat. Weil dein Gewissen abgestumpft ist. Weil du dich prägen lassen hast von den Philosophien und Ideologien der Gesellschaft und nicht mehr vom Wort Gottes. Und er sagt, du bist blind. Du siehst gar nicht mehr. Du bist blind für die geistliche Realität in deinem Leben. Jesus hatte eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, Johannes 9, Vers 41. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Schuld. Aber weil ihr sagt, ihr könnt sehen, darum bleibt eure Schuld. Also auch hier wieder, es geht um Schuld. Es geht darum, dass Buße, Umkehr, Reue von falschem Lebensstil, von Sünde und Schuld, dass das nicht mehr vor Jesus gebracht wird, dass man seine Vergebung nicht mehr sucht. Und Jesus sagt, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht mehr sieht und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben kannst und wieder sehen kannst. Also was ist die Lösung des Problems? Jesus sagt das hier. Es geht nicht um Gold und weiße Gewänder und Augensalbe, sondern Jesus sagt, komm zu mir, da kriegst du das. Komm wieder zu mir, such wieder meine Nähe. Werd dich deiner Bedürftigkeit bewusst und streck dich nach mir aus. Das ist die Einladung von Jesus und er sagt, dann werde ich mich um deine Probleme kümmern, um deinen geistlichen Zustand. Ich werde dir deine Schuld vergeben, ich mache dich innerlich frei. Ich werde dir deine Scham nehmen. Ich werde dich innerlich reich machen, dass du dich reich fühlen kannst. Nicht, weil du viel Besitz und materielle Dinge hast, sondern weil du innerlich erfüllt bist aus der Gegenwart von mir. Erfülltes Leben kommt ja von Christus und nicht von den Dingen, die wir uns ansammeln. Und je näher wir an Christus kommen, je mehr wir ihn suchen, desto mehr wird seine Fülle unser Herz erfüllen. Und dann können wir zufrieden durch dieses Leben gehen. Und sind nicht abhängig von dem Konsum und dem Materialismus, den unsere Gesellschaft so prägt. Dann sind wir frei davon. Jesus sagt, alle, die ich gern habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Alle, die ich gern habe, im Griechischen steht hier, alle, die ich liebe, Agape ist das Wort hier, alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Das heißt, Jesus packt uns manchmal auch ein bisschen grob an und erzieht uns, weil er uns liebt. Das heißt, nicht immer, wenn in unserem Leben Schwierigkeiten sind, ist Satan der Drahtzieher dahinter, sondern manchmal lässt Gott auch Schwierigkeiten zu oder Probleme, damit wir uns wieder neu zu ihm wenden und zu ihm ausstrecken. Und das macht er aus Liebe. Und er sagt, mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Das im alten Deutsch hat man immer gesagt, tut Buße. Ich liebe eigentlich dieses Wort, weil es sehr stark ist. Tut Buße. Und ich glaube, das große Problem von uns Gemeinden ist, dass wir immer bei Evangelisationen zur Umkehr rufen. Wir meinen immer, die Leute draußen müssen sich zu Jesus bekehren. Das ist auch richtig. Aber dieser Umkehr zur Buße, den brauchen wir auch in der Gemeinde. In 5 von den 7 Sendschreiben ruft Jesus die Gemeinde zur Buße auf, zur Umkehr. Jesus sagt, es muss sich etwas verändern. Ihr dürft nicht so weitermachen wie bisher. Ihr müsst das, was ihr als Wahrheit erkannt habt, anfangen in eurem Leben umzusetzen. Und macht nicht einfach so weiter und geht aus diesem Gottesdienst und sagt, ja, war eine schöne Predigt heute, war toll, hat mich angesprochen, aber dann ändert sich nichts. Das ist keine Buße, das ist keine Umkehr. Jesus sagt, das bringt gar nichts. sondern Jesus sagt, es muss sich etwas im Leben ändern. Es muss etwas passieren, es muss Umkehr passieren. Und wenn der Geist Gottes dir heute etwas zeigt, was sich in deinem Leben ändern muss, dann ermutige ich dich, setz das um, pack das an. Zur Not such dir andere Christen, verpflichte dich vor ihnen, dass sie dir helfen, umzukehren, Dinge in deinem Leben zu ändern, dass du nicht so weiterlebst wie bisher. Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Das ist auch so ein Vers, den benutzt man ganz oft in der Evangelisation. Ich habe ihn auch schon ganz oft bei Predigten verwendet. Kann man ja auch machen, ist nicht schlimm. Aber der Grundgedanke, das, was Jesus hier aussagt, ist nicht, dass Jesus an der Herzenstür eines Menschen steht und anklopft. Sondern vor welcher Tür steht Jesus? Vor der Gemeindetür. Vor der Tür der Gemeinde. Die Gemeinde sitzt am Sonntag im Gottesdienstsaal, sie singen Lobpreis, sie beten, sie hören auf die Predigt und Jesus sagt, ich stehe draußen an der Tür und klopfe an. Und die Gemeinde merkt das nicht. Jesus sagt, wer mich rufen hört und mir öffnet, das heißt, er klopft nicht nur an die Tür, er ruft auch noch, er schreit. In der Hoffnung, dass Menschen ihn hören und merken, was in der Gemeinde oder was in ihrem Leben falsch läuft. Jesus sagt, wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Das griechische Wort Deipnon, was hier steht, das kann ein ganz normales Essen beschreiben, wird aber im Neuen Testament meistens als Abendmahl verwendet oder übersetzt. Das heißt, Jesus sagt hier eigentlich, wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist ein Versöhnungsmahl. Es erinnert uns an den Kreuzestod von Jesus Christus. Es erinnert uns daran, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, die uns von Gott trennt. Es erinnert uns daran, dass wir durch Jesus Christus zu Gott selber zurückkommen können, der die Fülle des Lebens ist, der der Ursprung des Lebens ist. Und das ist das Zentrum oder sollte das Zentrum eines jeden Gottesdienstes sein. Jesus Christus und sein Tod am Kreuz. Da, wo wir bereit sind zu hören und Dinge zu verändern, sagt Jesus, da werde ich hineinkommen und ich werde die Gemeinschaft mit ihm wiederherstellen. Wir werden das Abendmahl zusammen feiern. Und genau das wollen wir auch heute tun. Wir wollen auch heute das Abendmahl feiern. Und ich lade dich ein, wenn der Geist Gottes dich heute berührt hat oder zu dir gesprochen hat und du gemerkt hast, dass du Buße tun musst, dass sich in deinem Leben etwas ändern muss, dann nimm das ernst. Bring das in diesem Abendmahl vorm Kreuz. Und wenn du dann diesen Gottesdienst verlässt, dann fang an, in deinem Leben diese Dinge wirklich zu ändern. Weil Jesus sagt, es steht was auf dem Spiel. Denn wenn du dich nicht änderst, wenn du weiter lauwarm unterwegs bist, sagt Jesus, dann werde ich dich ausspeien. Gott segne dich. Amen.